Herzlich willkommen zum Podcast Pop Goes Church. Wir sind
Hartmut Naumann, ich leite das Popularmusikzentrum in Hannover.
Und Stefan Reinke, Kantor im Zentrum für Popularmusik in Itzehoe.
Ja, und wir unterhalten uns in unserem Podcast über neue Lieder und die Entwicklung von Popularmusik in der Kirche.
Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Hallo Hartmut.
Hallo Stefan.
Und wir sind heute nicht zu zweit, wir sind zu dritt. Wir wollen mal wieder ein Interview machen und wir haben zu Besuch Fritz Baltruweit, einen der ganz bekannten Liedermacher, lange im Geschäft, ganz viele Lieder geschrieben, im Gesangbuch drin, in Kirchentagsheften drin, überall drin, könnte man sagen. Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Wir wollen ein bisschen sprechen über dein Werk und deinen Zugang zu Liedern und wollen vielleicht mal biografisch, wir fangen mal an mit der Biografie. Du bist ja Theologe erstmal vom Haus aus, wenn man das so sagen kann. Ja. Und stehst ja in einer großen Tradition im Grunde von dichtenden Theologen dann eigentlich. Ne? Kannst du mal sagen, wie es dazu gekommen ist? Also ist ja nicht zwingend, dass man anfängt, Lieder zu dichten. Wie kam es?
Ja, also eigentlich war die Musik zuerst da. Nicht? Mhm. Also als Kind war ich schon im Knabenchor Hannover und habe die Werke von Johann Sebastian Bach hoch und runter gesungen. Und also mit der Hamollmesse sind wir auf Tournee gegangen und so weiter. Also das habe ich wie die Muttermilch sozusagen eingesogen. Und als ich dann im Stimmbruch war, habe ich dann die Gitarre meiner Schwester entdeckt und habe dann mit 5 Griffen erstmal die Mundorgel hoch und runter gespielt, bis ich Gitarre spielen konnte. Ein bisschen so, war auch bei den Pfadfindern, Lagerfeuer und so. Und damals wurde uns bei den Pfadfindern einmal ein Liedermacher vorgestellt, der hieß Reinhard May. Und da waren wir, weiß nicht, 13 oder 14 vielleicht. Und das fanden ein Pfadfinderfreund und ich so interessant, dass wir auch Lieder gemacht haben, beim Altstadtfest in Hannover gespielt haben und so weiter. Und irgendwann bin ich darüber dann auch sozusagen in die Gottesdienste gekommen und habe in Gottesdiensten auch gespielt. Und das war aber alles noch sozusagen vor dem Studium. Und dann habe ich Theologie und Musikwissenschaft und Musik an der PH, so hieß das damals, in Göttingen studiert. Und war irgendwann aber klar, wie so eine Schallmauer, die durchbrochen ist, dass ich Pastor werden wollte. Und hinterher hat es sich aber herausgestellt sozusagen, dass es ein Glück war, dass ich in meinem ganzen Berufsleben und darüber hinaus natürlich Musik und Theologie miteinander verbinden konnte. Das ist ein großes Geschenk.
Also du bist erstmal tatsächlich von der Musik herangekommen. Reinhard May, Hannes Wader, das sind so Leute, mit denen, ja, auch deren Lieder du wahrscheinlich am Anfang erstmal auch nachgespielt hast, muss man sich das so vorstellen. Und
ja, spiel ich bis heute zum Teil nach. Ja. Und die waren damals in den 60er Jahren alle in Hannover, da gab es so eine Rotation, nannte sich das, also so von der neuen Presse, eine alte Halle, weil die umgezogen waren nach Kirchrode und das war in der Stadtmitte am Steintor und da traten die alle auf und zwar kostenlos, also für die Leute, die dahin kamen, nicht? Also Reinhard May, Hannes Wader, Insterburg und Co. Wie sie alle heißen. War sehr inspiriert.
Ja, okay, das hat dich ja, also musikalisch ja sehr inspiriert bis heute. Also wenn man deine Lieder hört und sich damit beschäftigt, dann findet man ja viele, ja, ich will nicht sagen Parallelen, aber doch den Stil hast du schon über die vielen Jahre auch so beibehalten, ne? Kann man das so sagen?
Ja, doch, das kann man schon auf jeden Fall so sagen. Man muss aber auch sagen, also wenn ich mir so einige Knabenchoraufnahmen anhöre im Nachhinein, die wir ja auch damals aufgenommen haben, also auch waren ja auch Volkslieder dabei oder Weihnachtslieder und so. Also die haben auch sehr, sehr wortbetont die Sachen gesungen und aufgenommen und also was weiß ich, diese kurzen Endsilben und also deutlich und was weiß ich. Und also da habe ich auch viel mitgenommen. Das andere fällt natürlich mehr auf.
Es hätte ja im Prinzip so sein können, dass man sagt, ich mache weiter Musik und ich bin Theologe oder Pastor und ich schreibe gar nicht unbedingt eigene Lieder oder eigene Melodien. Also man könnte ja eine Parallelexistenz sozusagen mit dem Musizieren auch haben. Wann kam denn so dieser Schritt zu sagen, ich spiele jetzt nicht nur nach oder spiele das Repertoire von anderen Leuten, sondern ich mache eigene Sachen?
Das war eigentlich schon zu meiner Schulzeit so. Also mein Musiklehrer hatte mich da auch ermutigt, selber was zu schreiben. Habe auch dann in Konzerten bei uns im Kaiser-Wilhelms-Gymnasium dann Lieder gespielt, wo sonst nur klassische Sachen gespielt wurden und so. Das war auch schön. Und da hat er mich so ein bisschen an die Hand genommen. Und ich habe zunächst auch, ja, ich habe immer wieder auch Sachen vor allen Dingen zunächst mal vertont, auch von irgendwelchen Dichtern, zum Beispiel Georg von der Brink singe ich heute noch in das sogenannte Nachtlied. Also wunderschöne Sachen. Und dann habe ich im Frankfurter Kirchentagsliederheft 1975 zwei Lieder entdeckt, wo nur Texte abgedruckt waren. Das eine war Wo ein Mensch Vertrauen gibt und das andere war Vom Frieden reden. Und die habe ich beide vertont und Vom Frieden reden ist bis zur Mundorgel gelandet und ja, Wo ein Mensch Vertrauen gibt, wisst der selber, wo das überall gelandet ist. Nicht, und das war 1977, dass ich die Sachen geschrieben habe. Nicht, naja, da habe ich zwar schon studiert, aber so habe ich mich da sozusagen rangesetzt. Und dann kam irgendwann, dann brauchte man irgendwann für irgendwelche Themen, für irgendwelche Sachen eben auch Lieder, wo es nichts gab. Und dann habe ich mich häufig selber hingesetzt. Und was dann später noch dazu kam, ist, ich bin ja sehr stark in der ökumenischen Bewegung auch tätig gewesen. Also ich war zum Beispiel bei der Weltkirchenkonferenz in Vancouver 1983 in einem interkontinentalen Musikteam, was die Konferenz begleitet hat. Das war also hochinteressant. Und seitdem spätestens bringe ich auch immer wieder Lieder aus anderen Ländern nach Deutschland sozusagen. Und da habe ich auch häufig Texte gemacht. Und interessanterweise sind ja im neuen Gesangbuch dann, also auf jeden Fall, ich singe dir mein Lied vertreten. Das ist, da habe ich ja auch nur den Text gemacht mit Barbara Hustedt zusammen. Und Die Sonne sinkt ins Meer ist, glaube ich, auch drin. Das aus Island, habe ich auch den deutschen Text zu gemacht. Im katholischen Gotteslob ist Du bist heilig, du bringst Heil. Habe ich auch einen deutschen Text gemacht. Und also ist interessant, dass im Gesangbuch überproportional Texte von mir zu finden sind im Verhältnis zu dem, wie es sonst bei mir so vom Gesamten her aussieht. Nicht? Sonst ist es, glaube ich, so, dass ich bei einem Drittel oder etwas mehr der ganzen Lieder die Texte selber gemacht habe.
Du hast ja, zumindest habe ich das so gelesen, über 1000 Lieder geschrieben in dieser Zeit. Ne? Also da ist ja einiges zusammengekommen. Und du sagst, die meisten davon sind eigentlich Vertonungen anderer Autoren, ne? Also Texter, Texterinnen. Und du hast auch, wenn ich das richtig gelesen habe, ja viel an solchen Liederwerkstätten teilgenommen, so. Zum Beispiel diese Gruppe Takt und die Textautoren- und Komponistentagung der AGM. Ne, da warst du, glaube ich, auch oft aktiv. Kannst du mal sagen, was vielleicht an dieser Arbeitsweise so interessant ist, in solchen Liederwerkstätten mit Kollegen zusammen zu sein? Und da kommt man natürlich dann mehr oder weniger automatisch auch dahin, dass man, sagen wir mal, andere Texte vertont und so. Was ist denn daran das Inspirierende?
Also ich bin ja seit Ende der 70er Jahre sozusagen in solchen, bei solchen Liederwerkstätten dabei gewesen. Ich glaube, dass mich Jochen Schwarz mal irgendwo mit hin vermittelt hat. Der hat diese Werkstätten ja damals auch geleitet. Und zunächst mal das Interessanteste war natürlich, tolle Leute kennenzulernen. Sowohl was die Texter als auch was die Komponisten angeht. Und also das war schon äußerst spannend und das ist ja so eine total kreative Atmosphäre auch in solchen Camps, hätte ich beinahe gesagt, und so eine Anmutung hat es ja. Und da war ich eigentlich dann immer in der Komponistengruppe sozusagen. Es gab immer eine Textergruppe und eine Komponistengruppe und die Texte wurden dann immer aufgehängt, die fertig waren und dann konnten wir das dann vertonen. Und dadurch bin ich natürlich in so eine Schiene gekommen, dass ich dann auch sehr viel mehr von anderen vertont habe, als ich selber geschrieben habe. Nicht? Dazu kommt dann noch, also wenn ich einen Text schreibe, dann dauert das vielleicht eine Woche oder noch länger oder so. Also ich brauche wesentlich länger für einen Text, den vernünftig hinzukriegen, als für eine Melodie. Nicht? Die fliegt mich einfach an.
Okay. Ja, okay.
Diese 70er Jahre, das ist ja die Zeit, wo das noch nicht so etabliert war letztlich, ne? In allen Bereichen von Kirche. Wir haben auch schon in einzelnen Folgen darüber gesprochen. Jetzt klingt das alles so im Gesangbuch und im neuen Gesangbuch werden diese ganzen Sachen drin sein. Aber das ist ja durchaus nicht unumstritten gewesen, überhaupt diese Art von Musik in Kirchenkontexten zu machen. Wie hast du das empfunden? Also wie ist man dir begegnet aus der vielleicht etablierten Kirchenmusik? Hat man gesagt, ach komm, das ist irgendwie der Pastor, der auch Melodien schreibt? Oder war das gleich ein gutes Miteinander? Oder wie hat sich das so dargestellt?
Das war äußerst unterschiedlich. Also Ich habe am Anfang oder relativ am Anfang gleich eine sehr positive Erfahrung gemacht. Da hatten wir dieses Forum Arnball in Nürnberg beim Kirchentag 1979 gemacht und begleitet musikalisch. Und bei dem Feierabendmahl, da war der Organist der Lorenzkirche dabei, da war ein traditioneller Chor dabei und wir eben. Und das ergänzte sich wunderbar. Also es war eine wunderbare, sich gegenseitig belebende Atmosphäre. Und wenn ich mit Uwe Seidel und seinen Leuten da zusammengearbeitet habe, Christoph Lehmann, der war ja der Organist auch und so. So auf der Ebene habe ich sehr positive Erfahrungen immer wieder gemacht. Bei uns, wo ich Gemeindepastor war, da war ein C-Organist. Und der hat dann bei uns ich sollte dann gleich die Songgruppe übernehmen, als ich da Pastor wurde, weil die ja wussten, dass ich auch Musik mache. Und dieser C-Organist, der hat dann bei uns in der Songgruppe mit Klavier gespielt und so. Also da ging das auch. Mhm. Oder an der Markkirche, das ist meine Heimatkirche in Hannover, wo ich aufgewachsen bin, da habe ich zeitweise im Bachchor mitgesungen. Und da waren wir von unserer Musikgruppe aus, die wir damals hatten, waren wir drei Tenöre. Und der Bachchor, der konnte, wenn wir einen Auftritt hatten, konnte der nicht auftreten.
Ja, ist der Tenormangel. Ja, ja.
Das hat natürlich auch zu gewissem Respekt geführt bei dem Kirchenmusiker. Also sind auch immer wieder positive, aber die anderen Erfahrungen gibt es natürlich auch, nicht? Dann, also wo es wirklich total schwierig ist. Oder, also ich meine, ich erlebe ja auch, dass Kantoren versuchen auch durchzusetzen, auch per Kirchenvorstandsbeschluss, dass überhaupt keine neuen Lieder gespielt werden und solche Sachen, das gibt es ja bis heute, ne? Also fast jedenfalls. Ja. Und diese Ebene kenne ich auch, also besonders am Anfang, da wo sozusagen das noch alles viel umstrittener war, was wir gemacht haben. Nicht? Aber also ich hatte im Großen und Ganzen das Glück, dass ich immer in Umfeldern auch gearbeitet habe, wo die Leute gesehen haben, ja anders als mit neuen Liedern, also mit neuen Liedern geht es eben auch nicht, ne? Und die brauchen wir in unserer Kirche, nicht? Und das habe als Pastor auch immer, also in den 80er Jahren in meiner Gemeinde, bin ich immer im Talar mit Gitarre aufgetreten. Ne? Hat sich zwar ab und zu auch mal jemand drüber aufgeregt und beim Landeskirchenamt beschwert, aber also eigentlich war ich dadurch eher ein Sympathieträger bei den Leuten.
Aber würdest du insgesamt, also wenn du jetzt auch so die zurückliegenden Jahrzehnte, was dieses Thema angeht, überblickst, hast du da den Eindruck, dass es insgesamt zu einer größeren, sagen wir, Akzeptanz von populärer Musik in der Kirche gekommen ist? Oder würdest du sagen, da gibt es noch so viel Luft nach oben, das muss eigentlich noch viel stärker werden? Also wir kümmern uns ja in unserem Podcast so ein bisschen darum, ne, um die Entwicklung von Popularmusik in der Kirche. Wie hat es eigentlich angefangen? Wie ist es weitergegangen? Was gibt's heute und so? Und wir sind natürlich da sehr interessiert an deiner Einschätzung im Verhältnis zur traditionellen Kirchenmusik. Also wie siehst du das?
Also es hat ja sehr lange gedauert, bis Leute wie ihr auch in Positionen wart. Und das muss man ja schon sagen, also bei uns in der Landeskirche auch. Nicht, da gab es zwar dann also einen Jochen Schwarz und einen Wolfgang Teichmann, aber die waren alleine auf weiter Flur sozusagen. Und dann gab es eben ein paar Musikgruppen oder Leute so wie ich, die dann sowas auch machten. Nicht, aber institutionalisiert wurde es ja alles sehr spät. Und also heute würde ich sagen, sind wir da ganz gut im Rennen. Ich würde sagen, von der Ausbildung her und von dem, was die Einzelnen machen, naja, da könnte es noch mehr, also könnte es auch noch besser werden. Nicht, weil wir ja als Menschen, die neue geistliche Lieder machen, einfach auch gut sein müssen. Und damit wir sozusagen mit dem gleichen Anspruch dann auch sowas machen können wie die traditionellen Kirchenmusiker, nicht? Allerdings sehe ich auch, dass das Feld wesentlich durchlässiger geworden ist, nicht? Also es gibt relativ wenige Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen, die nur alte Sachen machen. Also es gibt sehr, sehr wenige, die Gesangbuchlieder nicht alle spielen. Es ist eben nur die Frage, wie sie die dann spielen, ne?
So ist es.
Und viele, die, ja, das war eigentlich auch immer so eine Passion, halt mein ganzes Leben lang, den Leuten zu zeigen, Mensch, ja, guck doch mal, wie ist denn der Spine, also die Ausrichtung von so einem Lied, nicht? Und wenn ich singe, er ist erstanden, Halleluja aus Tansania, nicht? Dann kann ich das ganz schnell natürlich mit einer Orgel oder was weiß ich wie kaputt machen, nicht? Da gehört einfach Percussion hin.
So, und genau. Also,
ich begleite das manchmal. Also wenn wir auf Borkum, da mache ich öfter Urlauberseelsorge. Und wenn wir das dann Ostern spielen, ist da auch ein hervorragender Organist da. Wir machen das dann zusammen und zwar erstmal im Wechsel. Orgel, Klangholz und dann auch zusammen. Nicht, aber dann haben die ein ganz anderes Gefühl bei dem Lied. Und dieses Gefühl, das brauchen wir übrigens auch nicht nur bei unseren neuen geistlichen Liedern, sondern was weiß ich, in dir ist Freude oder sowas. Das ist ein Renaissance-Tanz, den muss man eigentlich auch entsprechend spielen. Und da habe ich auch eine ganze Strecke von dem, was ich gemacht habe. Also ich habe in der Reformationsdekade über 300 Veranstaltungen gemacht mit geistlichen Volksliedern, wo diese ganzen Sachen vorkamen. Und dann sagten die zum Teil, das klingt ja ganz modern. Ja. Da meine ich, das klingt nicht modern, das klingt so wie früher, wie es gemeint ist.
Ja.
Und also das zieht sich eigentlich durch die ganze Hymnologie, durch die ganze Gesangbuchgeschichte, dass wir eigentlich viel stärker gucken müssen, wie sind denn eigentlich die Sachen gemeint, wie ist die Atmosphäre der einzelnen Lieder. Und dann wird es auch wieder lebendig, ne? Oder wird es überhaupt lebendig?
Und dann bist du mit der Studiogruppe Baltruweit dann dabei, ne? Solche Sachen dann auch rhythmisch entsprechend aufbereitet zu spielen, also mit deiner Band quasi, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Wobei inzwischen, also in den letzten 10 Jahren, sind wir oft zu dritt, zu viert oder so, also auch immer mit denselben, denn das ist aber nicht mehr Studiogruppe, sondern da sind doch die einzelnen Künstler, die dann oder Künstlerinnen, die dabei sind. Also klar brauchen wir sozusagen, wenn wir sowas aus der alten Tradition Renaissance und diese Luther-Geschichten machen, dann brauchen wir Percussion, das ist völlig klar. Nicht? Aber dann ist auch eine Geige dabei, ist eine Harfe dabei, Flöte. Keyboard, also ich meine eigentlich, oder mittelalterliche Handorgel haben wir auch dabei, also solche Sachen. Nicht, aber es sind dann eigentlich auch mehr die einzelnen Künstler, also deswegen sind wir so ein bisschen von der Studiogruppe weggekommen mit den Jahren oder Jahrzehnten. Aber im Prinzip ist da immer noch dasselbe, was wir machen oder so ähnlich jedenfalls. Ein bisschen mehr Percussion-orientiert, nicht so Schlagzeug-orientiert wie so in den 80ern oder 90er Jahren. Ja. Und aber das kann auch mit meinem Alter zu tun
haben. Wenn du so auf diese ganzen Lieder guckst, die du so gemacht hast, ne, gibt es da eins, wo du sagst, das ist irgendwie so, da bin ich richtig stolz drauf, das ist mein Lieblingslied von mir. Selbst nicht so einfach die Frage vielleicht, aber vielleicht gibt es das ja doch, wenn man sagt, das ist jetzt wirklich.
Ja, ich habe immer unterschiedliche Lieblingslieder.
Ja.
Ich, das Jüngste gehört auch meistens dazu, das jüngste Kind in Anführungsstrichen. Das also im Augenblick, wir haben gerade vor kurzem ein Lied für die diesjährige Friedensdekade gemacht, Lothar Veit, Text und ich Musik. Und das ist im Augenblick eins, was mir sehr am Herzen liegt. Und überall, wo ich das spiele, ich habe ungefähr 90 Veranstaltungen im Jahr. Und überall, wo ich das spiele, dann merke ich schon, dass das sozusagen die Situation und die Seele der Menschen trifft, weil das eben, also heißt couragiert widerständig, das Motto dieses Jahr. Und da sind natürlich die Probleme dieser Welt auch in dem Lied drin, wie in vielen von meinen Liedern. Und da merkt man ja, das spricht den Leuten aus der Seele. Ne?
Ja, dann lass uns doch hier am besten mal reinhören in deinen neuen Song.
Die Vorschläge werden dreister. Was gilt das Menschenrecht? Wer anders ist, den darf man hassen. Wer fremd ist, soll das Land verlassen. Das hat uns überrannt. Wo bleibt der Widerstand? Gott, du gibst uns nicht den Geist der Furcht vor der eigenen Courage. Gott, du wächst in uns die Kraft der Besonnenheit und der Liebe, der Besonnenheit und Liebe. Die Rückschläge gehen weiter, was gilt das Lebensrecht? Wir wollen gleiches Recht für alle, noch sitzen wir nicht in der Falle. Es liegt in unserer Hand, wir brauchen Widerstand. Gott, du gibst uns nicht den Geist der eigenen Courage. Gott, du wächst in uns die Kraft der Besonnenheit.
Das ist eins, was mir jetzt im Augenblick sehr am Herzen liegt. Und dann gibt es mir eine ganze Reihe, nicht, die ich sehr gerne singe. Übrigens, Gott gab uns Atem und Freunde, das Mandelzweig gehört immer noch dazu. Ja. Ja. Oder dieses Lied, jeder Mensch braucht einen Engel. Da merke ich auch, wie das die Leute zum Schwingen bringt und zum Mitsingen bringt. Und das ist ja auch etwas Wunderbares. Und eigentlich bin ich aus Berufung auch Pastor geworden, aber ich hätte ja auch als Pastor sozusagen tingeln können durch die Gemeinden, wie das in den 80er Jahren noch häufiger Gruppen auch gemacht haben. Und so, und dann bin ich aber doch lieber Gemeindepastor geworden, weil ich Angst hatte, wenn ich 300 Mal im Jahr Freunde des Mandelzweig singen muss, dass ich da, dass mir das dann aus dem Hals raushing. Und also eigentlich fand ich dann sozusagen so meinen Weg auch besser und ich konnte ja immer das wunderbar miteinander verbinden. Erstaunlicherweise habe ich mir solche Lieder immer noch nie übergesungen. Ne? Das ist so nach so vielen Jahren, ja.
Ja, finde ich, ne? Genau, wenn man so auf sein Werk so zurückguckt und dann sagt, so, das sind alles, das stehe ich voll dazu. Also finde ich immer noch gut. Das ist ja nicht vollkommen selbstverständlich, dass man das so sieht.
Ja.
Du hast schon so gesagt, dass vielleicht dieses jetzt nicht mit meinen Liedern durch die Welt zu tingeln und ständig auftreten zu müssen, schon auch vielleicht ein Kraftquell oder auch eine Hilfe ist, um Lieder zu machen. Würdest du sagen, dein Pastorensein in der Gemeinde oder dann ja auch in übergemeindlichen Stellen ist ein wichtiger Faktor da noch gewesen? Also glaubst du, dass das irgendwie dein... Man ist ja dichter an der Praxis nochmal vielleicht drin, als wenn man als auftretender Künstler unterwegs ist und sein eigenes Liedprogramm darstellt.
Also in der Gemeinde war das auf jeden Fall so. Da haben wir natürlich auch tolle Sachen. Da haben wir Musiktheater selber geschrieben und gemacht, Verkehrte Welt oder zu Weihnachten oder so. Aber natürlich ist man dann total an der Praxis dran. Und durch die Dienste, die ich dann hinterher gemacht habe, sind natürlich auch immer wieder Sachen an mich herangetragen worden. Nicht? Also ich habe zum Beispiel bei uns in der Landeskirche die liturgische Dimension der Dekade Gewaltüberwinden begleitet. Nicht? Mit, was weiß ich, EKD-Friedensgottesdienst und so weiter und der Friedensdekade mitgemacht und so weiter. Und in der Luther-Dekade habe ich auch ganz viel dienstlich sozusagen gemacht und bin da auf Sachen gestoßen worden, da wäre ich wahrscheinlich als Künstler gar nicht so schnell drauf gekommen. Ne? Und das war schon inspirierend. Und ich muss sagen, ich bin dann auch seit 2012, 13 in die Urlauberseelsorge eingestiegen auf Borkum. Und das war immer so ein bisschen Gemeindeersatz für mich. Das war, merkte ich auch. Also ich bin, die kamen zwar dann aus ganz Deutschland, aber ich war ganz nah dran sozusagen an den Leuten. Und dann eine ganz andere Erfahrung war wieder der Reformationssommer in Wittenberg, da habe ich 2017 10 Wochen mitgemacht. Nicht? Und da haben wir alle Sachen draußen gemacht. Aber das war genau das Richtige, also weil viele Menschen dort nie in eine Kirche gehen würden. Ne? Und da muss es eben dann auch wirken und seinen Weg machen, also das, was wir machen. Und ich meine, kann man nicht alles machen, aber da muss es eben auch funktionieren. Und da war die Idee von mir dann mit dem Abendsegen auf dem Marktplatz, haben wir den jeden Abend gemacht in Wittenberg, haben wir mit 35 angefangen und am letzten Tag, am 10. Dezember, haben wir dann mit 1500 aufgehört. Nicht? Das war dann eine Institution. Und solche Sachen, die dann wachsen vor Ort, sowas kannst du natürlich, wenn du da hier und da bist und dort, das kannst du natürlich auch gar nicht erleben. Nicht? Das ist eine wunderbare Geschichte. Ne?
Ja, ich glaube, das ist auch eine große Stärke des Repertoires ist, ne? Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die Popularmusik insgesamt heute hat, ne? Diese Lösung auf der einen Seite einen sehr professionellen Anspruch zu haben, aber ja schon noch eine Rückbindung an die Verwendbarkeit im kirchengemeindlichen Kontext durch normale Menschen und vielleicht auch Gemeindebands irgendwie zu haben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, wo ich glaube, wo man auch aufpassen muss, dass das nicht bei allem, was nötig ist an Professionalisierung, dass es nicht diese Basisorientierung auch verliert, weil sonst kann sich's leicht abkoppeln, finde ich.
Das finde ich auch. Und also was in mir selber besonders wichtig ist, ist ja das Miteinander singen. Also das habe ich auch von solchen Leuten gelernt wie Jochen Schwarz und Herbert Bäuerle und so. Also wie so Techniken, wie man eigentlich, wie es funktioniert, zusammen zu singen und was so ein Lied ausmachen muss, dass das auch funktioniert mit dem gemeinsamen Singen. Und das ist auch so eine Passion von mir geworden, weil ich auch finde, da passieren Dinge, die kann ich nicht alleine, die kriege ich alleine nie so hin. Ich kann zwar toll auftreten, toll machen, aber selbst wenn es 30 sind, die einfach lossingen, nicht, geschweige denn beim Kirchentag dann 3000 in der Halle oder wie viel es auch immer sind, da entsteht eine Atmosphäre, ein Gefühl, auch ein Glücksgefühl der Leute. Das kann ich alleine überhaupt nicht machen. Und das ist eine ganz tolle Sache, ein Geschenk. Mhm. Und das ist mir immer sehr, sehr, also bis zum heutigen Tage sehr, sehr wichtig.
Ja, ist toll. Das finde ich auch toll. Das finde ich auch wirklich ein sehr starkes Merkmal deiner Lieder, dass sie sehr einladend zum Mitsingen sich eignen. Und man merkt die Resonanz auch aus der Erfahrung, die du bei großen Mitsingeveranstaltungen und sowas machst und gemacht hast. Diese Resonanz merkt man auch in deinen neueren Liedern sozusagen, ne? Das ist eigentlich, das finde ich jedenfalls, das besondere Merkmal deiner Stücke. Ich habe nochmal eine Frage zu dem Thema Friedensdekade und, ne, da hast du es vorhin gesagt, dass du im Bereich von Friedensaktivitäten da auch vieles gemacht hast. In den 80er Jahren war das ja auch sehr stark beim Kirchentag präsent. Beim Kirchentag hast du auch viel gemacht. Hast vielleicht kann man auch sagen, der Kirchentagssound ist durch dich mindestens mitgeprägt worden. Siehst du Unterschiede zum Umgang mit der Friedensthematik damals, also in den 80ern, Stichwort Friedensbewegung, und heute, wo wir ja das Thema auch wieder sehr stark auf dem Tisch haben? Also siehst du da Unterschiede oder ist das, sagen wir mal, ein ähnliches Engagement für Frieden, was wir in der Kirche heute haben?
Ich glaube, es ist schwieriger geworden heute und viel differenzierter in Anführungsstrichen, nicht? Also in den 80er Jahren gab es den NATO-Doppelbeschluss und da gab es sozusagen die Westdeutschland, da gab es die DDR. Mhm. Und also ich durfte Musik machen, zum Beispiel an dem Abend in Wittenberg beim Kirchentag im September 1983, als so ein Schwert umgeschmiedet worden ist in eine Flugschar, was dann sofort in der Tagesschau war, erfreulicherweise, und was eigentlich zu dem Symbol auch der Friedensbewegung der DDR dann geworden ist. Nicht, in der DDR war die Friedensbewegung fast noch stärker als bei uns, aber bei uns waren eben auch dann diese Riesendemonstrationen und so weiter. Und da war irgendwie die Sache klar. Heute, da ist der Krieg in der Ukraine und was weiß ich alles. Also da ist es nicht mehr so einfach, eine ganz klare pazifistische Einstellung zu haben. Also finde ich ehrlich gesagt auch. Also da ist dann schon die Frage, ja, wie dürfen die einen die anderen einfach überfallen und man macht nichts dagegen. Ich dann sagen natürlich die pazifistischen Leute, naja, Kriege ändern auch nichts und wir müssen das anders machen. Da ist ja auch viel Wahres dran. Aber so einfach ist es heute auch nicht mehr sozusagen. Und das macht sich eben in der ganzen Ausrichtung der Friedensbewegung auch bemerkbar, dass es ein schwierigeres Feld geworden ist. Nicht? Und das ist sozusagen aber nur eine Seite der Medaille. Die andere ist ja, dass diese Individualisierung viel stärker fortgeschritten ist. Damals, so hatte ich das Gefühl, so in den 80er Jahren, da war so ein vielmehr noch so ein Gesamtgefühl da. Nicht, wir müssen jetzt zusammen was machen. Nicht, heute ist dann eher die Sache, naja, was können wir schon machen? Ne?
Ja, ja.
Und dann macht jeder irgendwas und so. Und diese gemeinsamen Erfahrungen, das war ja auch nicht nur ein tolles Symbol, sondern auch eine gemeinsame Erfahrung, diese Umschmiedung eines Schwertes, eine Flugschar, dieser ganze Abend mit Friedrich Schorlemmer und Co. Und da waren 2000 im Lutherhof, da waren zwar ganz viele Stasi-Leute, aber es waren eben auch unheimlich viele Friedensbewegte und das hat die getragen sozusagen dann wieder. Und sowas brauchen wir eigentlich, damit das funktioniert, auch mit der Friedensbewegung. Ja. Nicht? Das ist alles doch sehr viel kleiner im Augenblick geworden und den letzten Aufbruch in der Richtung, den wir erlebt haben, waren die Dinge mit den Fridays for Future Demonstrationen. Da ging ja nochmal richtig was los. Es ist aber auch überhaupt nicht mehr so wie am Anfang. Wir müssten eigentlich ständig auf der Straße sein, um für Demokratie einzustehen. Nicht? Die AfD wird immer stärker und wir sitzen zu Hause. Also jedenfalls müssten wir viel mehr machen. Und dann würde sie sich vielleicht auch viel mehr bewegen, wenn es dann so größere Gemeinschaftserfahrungen gäbe.
Es macht sich scheinbar immer mehr Resignation auch unter den Leuten breit, ne? Aber Musik kann ja letzten Endes auch aktivieren, ne? Also das ist ja auch deine, glaube ich, Erfahrung, dass man eben auch Themen setzt und gerade im Miteinander sozusagen ein Miteinander vielleicht schafft oder konstruiert, was dann auch eine gewisse Kraft entwickelt. In verschiedenen Themen, ja, die es anzugehen gilt, also Klimawandel, Frieden, wir haben ja so viele Probleme heutzutage. Mhm. Ja. Also wo man jetzt mit Musik ja keine Lösungen schafft, aber wo man mit Musik fokussieren kann und ja vielleicht Überzeugungsarbeit leisten kann.
Mhm. Ja, und ich glaube, der Unterschied, finde ich, ist oftmals auch so textlich. Man hat sich in den 80ern eher getraut, glaube ich, so eine vergleichsweise ja vielleicht naiv anmutende Hoffnung irgendwie dann doch mal zu singen. Und heute ist das so einem Großzynismus eigentlich ein bisschen gewichen, dass man sagt, ach, das wird sowieso nicht so. Also sie ist einfach mal, ja, es ist ein bisschen die Utopie verloren gegangen vielleicht, ne? Weil man realistischer sein will oder weil auch immer und weil wir tausendmal enttäuscht geworden sind. Aber so dieses einfache, also so Bewegungen brauchen ja auch Sounds und Slogans eigentlich, ne? Aber so eine Sloganhaftigkeit traut man sich heute, glaube ich, im Text weniger.
Ja, klar, We Shall Overcome oder so. Das war natürlich auch unter anderem so eine Hymne, die hat die Leute auch miteinander verbunden, hat ihnen Kraft gegeben. Und ich meine, es war ja sozusagen nicht nur in Anführungsstrichen eine Utopie, sondern ist ja auch was draus geworden. Ne? Ja, so. Die Mauer ist gefallen. Es waren die Raketen wurden abgebaut. Also es ist ja nicht, bis die nächsten Idioten da jetzt wieder an der Macht sind, gab es ja doch eine längere Phase, wo wirklich positiv was passiert ist. Das müssen wir auch sagen. Ne?
Ja, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, klar, das ist vielleicht ein Randthema für unser Interview jetzt, aber ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass es schwieriger ist, einen Common Sense herzustellen für bestimmte Themen. Ne? Also man weiß im Gegenüber auch nicht mehr so richtig, ja, wo stehst du jetzt eigentlich bei Fragen des Friedens oder bei Fragen von Klimaschutz oder von Demokratie und so weiter. Also man ist unsicherer geworden. Und früher war das, weiß ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe damals in der Wendezeit in der DDR auch gesungen und hatte ein Riesenpublikum, ja, mit Themen, die sozusagen alle angegangen sind. Also wo man ganz schnell einen Common Sense herstellen konnte. Und das ist, glaube ich, heute irgendwie, keine Ahnung, du hast es vorhin auch beschrieben mit so einer Vereinzelung in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist ein bisschen schwerer für Musiker, da jetzt Themen wieder zu setzen. Und also ist mein Eindruck, genau.
Ja, aber wo das passiert sozusagen, also ich habe ja das Glück, meistens viele Leute da zu haben, wenn ich irgendwo was mache. Und wenn die dann miteinander singen, da merkt man auch richtig, dass da was passiert und dass das die Menschen verbindet. Und es gibt auch sozusagen im Kleineren die gegenteilige Erfahrung. Nicht, aber also aus meiner Sicht gehört auch natürlich die Erfahrung dazu. Also man muss dann auch natürlich Sachen haben oder Lieder haben, die gut singbar sind. Ne?
Genau.
Das gehört ja noch dazu.
Das ist immer wieder genau an dem Punkt, wo du wirklich Großes geleistet hast und das immer noch tust, wo du wirklich Songs anbietest, die man gut gemeinsam singen kann und wo so eine gemeinsame Kraft entstehen kann, die Musik eben befördert. Ne?
Ja, wir haben einen großen Bogen geschlagen, aber ein bisschen die große Weltpolitik und gucken vielleicht zum Schluss oder hören zum Schluss nochmal in einen Klassiker rein und hören mit dem auf. Freunde, das ist der Mandelzweig, ein wichtiges Lied, vielleicht auch eins, das damals wichtig war, als es geschrieben wurde, aber heute mindestens genauso wichtig ist und wo diese große Utopie vielleicht drin ist.
Der Text von Freunde, das ist der Mandelzweig, den hat ja Shalom Ben Korin mitten im Zweiten Weltkrieg geschrieben, wo ja nun auch nicht gerade die großen Hoffnungsschimmer da am Horizont zu sehen waren. Nicht, aber er sah den Mandelbaum immer wieder blühen, jedes Frühjahr in seinem Garten, und das hat ihm Hoffnung gegeben und das war für ihn so ein Zeichen. Und deswegen sage ich in der Anmoderation des Liedes heute auch häufig so oder frage, welche Zeichen finden wir eigentlich in den, wo es wieder eigentlich keine Hoffnung am Horizont ist, auf vielen Ebenen, in vielen Regionen dieser Welt. Nicht? Und Shalom Ben Korin hat das Lied sehr geliebt und war stolz, auch sagte zu seiner Frau, ich bin wahrscheinlich der erste jüdische Autor, der in einem evangelischen Kirchengesangbuch vertreten ist. Meinte sie nur ganz trocken, nee, der zweite König David war schon vor dir. Ja, und es war ihm so wichtig, dass es eben auch bei seiner Beerdigung gesungen wurde. Es wurde ja immer wieder von Gruppen, die ihn trafen in Jerusalem, ihm vorgesungen oder die haben es zusammengesungen. Und es ist ins Englische übersetzt worden, es ist ins Russische übersetzt worden. Vor 3 Jahren kam auch eine Übersetzung ins Ukrainische dazu. Und es gibt in Hannover eine Gruppe, die singt es dann auf Russisch und auf Ukrainisch. Also es ist auch, solche Sachen sind für mich auch sehr bewegend. Und also insofern ist das eins der Lieder, die mir wirklich auch sehr am Herzen liegen.
Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt, dass das Leben nicht vergeht, so viel Blut auch schreit, achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit. Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht, doch des Lebens Blüten sieht leicht im Winde weht. Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben sieht.
Vielen Dank für das Gespräch, Fritz Baltruweit.
Vielen Dank. Ja, gerne. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Tschüss.